Ich habe mir zwischendurch, als wir aufgenommen haben, wenn du dich daran erinnerst, einmal kurz hier meinen Notizzettel rausgeholt und was aufgeschrieben.
Ah ja.
Wir haben ja wieder so, du hast mich Begriffe raten lassen von dem, was Stefan so erzählt hat und so
Ja.
Begriffe, die man nicht kennt. Und du hast sehr oft gesagt, sehr gut, aber falsch.
Ach so.
Und mein Vorschlag wäre, dass wir den Podcast sehr gut, aber falsch nennen.
Finde ich sehr gut, aber falsch. Wir haben früher mal gesagt, wie war das? Gut, aber schlecht.
Ich mag bei sowas auch, es ist nicht schön, aber hässlich. Und was man auch sagen kann, es ist weit weg von Scheiße.
Sehr gut, aber falsch. Passt auch irgendwie.
Herzlich willkommen zum Red Race Radio, dem Podcast mit Ingo, Bocky und richtig guten Freundinnen und Freunden.
So, wo bist du denn da überhaupt?
Ich sitze im Büro bei meinem Schwiegervater, weil zu Hause ist zu viel Alarm.
Nehmen wir schon auf, oder?
Also ich laufe hier auch schon. Wir können jederzeit sagen, ab jetzt machen wir Podcast.
Ab jetzt machen wir Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Wo steckst du gerade?
Wir sind in Buga, das ist in der Nähe von Cali, in Kolumbien. Bin im Hotel und ich habe den Schäfer rausgeschickt, damit er uns nicht stört. Und just in diesem Moment, in dem wir sprechen, tickert hier gerade das Handy von morgens bis abends durch. Also jetzt gerade durch, weil die 200 Teilnehmenden gerade in die Busse verfrachtet werden, zurück nach Bogota und dann alle gleich nach Hause fliegen. Also wir hatten gestern die letzte Etappe, sind ins Ziel gekommen und hatten gestern Party. Deswegen deine Frage gerade zur Stadt, bin ich krank? Stimmt nicht so ganz, aber nur so halb.
Ja, als ich dich gesehen habe, dachte ich mir, du siehst auf jeden Fall ein bisschen zerknittert aus und dachte mir, vielleicht bist du krank geworden über die letzten Etappen. Aber du bist, hattest einfach nur eine gute Nacht.
Also ich habe jetzt wirklich, wir sind ja seit 10 Tagen hier oder so oder seit 2 Wochen und ich habe wirklich keine einzige gute Nacht gehabt.
Krass, woran liegt das?
Ich komme nicht auf den Jetlag klar. Ich bin, glaube ich, schlafgestört. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Und also den Teilnehmern. Und bei den Events habe ich immer so Event, wie heißt das? Event-Rasseln, keine Ahnung. Da schlägt das Herz nicht normal.
Adrenalin.
Ja, kann man nicht so richtig pennen. Da hat man immer irgendwas im Kopf. Und jetzt hätte ich eigentlich gedacht, du sagst mir, ich sehe total relaxed aus, aber bei dir ist es, glaube ich, 16 Uhr und bei mir ist es 9 Uhr. Aber ich bin auch schon wieder seit 5.30 Uhr wach. Also eigentlich geil, weil wenn ich zurückfliege, müsste der Jetlag kein Problem für mich sein.
Ich habe mich gefragt, jetzt hast du ja ein paar richtig gute Radsporttage hinter dir, ob du jetzt, wenn du zu Hause bist und dich von der Reise erholt hast, dann mit Training weitermachst.
Ja, wir fragen uns hier schon die ganze Zeit, was wir jetzt mit dieser unglaublichen Form anfangen, die wir jetzt haben.
Ja, war ein richtiges Höhentrainingslager, was ihr jetzt hinter euch habt.
Naja, also wir waren ja jetzt irgendwie mehrere Tage. Ich glaube, meine Uhr hat vor 2 Tagen gesagt, du bist jetzt auf 100% auf 2500 Metern akklimatisiert. Wir sind seit 2 Wochen hier, haben richtig jeden Tag Druck aufs Pedal gehämmert. Kai und ich sind unglaublich viel vorne gefahren und wir sind auch aus den Städten rausgefahren. Das könnt ihr bei Insta gucken. Da haben uns die Bullen wirklich immer aus den riesigen kolumbianischen Großstadt-Jungles rausgefahren und haben uns da mit Polizeibegleitschutz rausgebracht. Und wir wollten einfach dann, man ist ja immer auf so einer Höhe in Kolumbien, in den Städten. Das ist ganz verrückt, sind da diese, so irgendwie sind die Städte wie auf so einem Kamm gebaut. Und du fährst wirklich auf einer Straße durch die Innenstadt, also Manizales, Pereira, Armenia, falls das schon mal einer gehört hat, Richtung von Bogota, Richtung Cali. Und dann fallen die nach links und rechts, einfach fallen die Orte einfach so 1000 Meter ab. Das ist so verrückt. Und die Ruben und Juli wollten mal laufen gehen, das kannst du vergessen. Also deswegen, wir haben, glaube ich, herausgefunden, es kann hier in Kolumbien keine guten Läufer geben, weil die laufen nur von morgens hoch und runter. Deswegen sind es so viele gute Radfahrer. Was war nochmal die Frage? Habe ich vergessen.
Die Frage war, was du jetzt, ob
mit der
du
Form,
jetzt
ja.
quasi weitermachst. So. Also war das jetzt so ein Tour de France-Ding und deswegen bist du viel Rad gefahren? Oder wenn du jetzt nach Hause kommst, machst du auch viel Sport?
Ich mache ja immer viel Sport, weil macht mir Spaß. Aber die Form ist jetzt nochmal richtig krass explodiert. Also selbst den Schäfer haben wir zurück ins Profi-Dasein befördert. Der sieht wieder richtig drahtig aus. Und Ruben hat auch gesagt, perfekt für einen Ironman oder für Triathlon wäre wirklich einfach jetzt im Oktober oder Anfang November ein Wettkampf. Also da seid ihr unfassbar fit. Also meine Empfehlung ist, wenn ihr nach Hawaii fliegen wollt, dann am besten 3 Wochen vorher nochmal schön nach Kolumbien. Ey, das ist richtig krass. Hier kannst du super geil radeln. Die Straßen hier sind besser als in Deutschland, ich sag's euch.
Tatsächlich. Ja, ich bin nach wie vor nicht sicher, ob das so ist.
Doch, also
ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Man denkt ja irgendwie, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, bei Kolumbien denkt man jetzt nicht daran, dass das irgendwie für Radsport gemacht ist.
Ich habe da irgendwie immer dran gedacht, weil wir sind ja recht nah an Arbus und Arbus sponsert ja immer das Movistar-Team und da ist ja auch Nairo Quintana immer gewesen. Und Nairo Quintana war immer für uns so ein Phänomen, weil der halt so krass Fahrrad fährt halt einfach und so krass Bergfahrer ist. Also wir haben das schon so ein bisschen verfolgt. Rigoberto Urán und auch andere krasse Fahrer einfach von hier. Und ich glaube, wir haben auch immer mal Kolumbianer kennengelernt, die uns bei Insta geschrieben haben, ey, hier ist ein geiles Land. Und so sind wir irgendwie immer da in Kontakt geblieben. Ich würde sagen, durch diese Reise jetzt, durch die letzten 2 Wochen, jeder Post von uns ist unglaublich abgegangen. Mhm. Und darunter, wenn ihr lest, super, super viele Kolumbianer, die einfach kommentieren. Und es waren hier auch Kolumbianer mit dabei. Das ist natürlich für die doch sehr teuer, was wir hier machen. Also die Reise hat ja 1250 Euro gekostet. Da sind dann alle Hotels drin, alle Transfers, Essen und Trinken, Verpflegungsstellen und so weiter. Und die Orga als Team und so. Aber dieses Land ist halt unfassbar billig. Dementsprechend verdienen die auch nicht so viel. Für uns war Kolumbien immer so ein Radsportland. Die Straßen sind der absolute Wahnsinn. In jeder fucking Stadt ist eine Fahrradlane mitten in der Stadt. In Hamburg gibt es nicht so eine gute Koordination von Radfahrern und Autos wie in Bogota, in einer fucking 15-Millionen-Metropole.
Ich muss dich korrigieren.
Das ist total crazy.
Wir haben letztes Mal auch schon einen Riesenfehler gemacht und wahrscheinlich auch in 6 Jahren Vorbereitung auf die Tour de France Columbia. Nämlich, es heißt nicht Bogota, sondern es heißt Bogota. Wir wurden korrigiert. Okay. Wir wurden korrigiert.
Stimmt, die Spanier lachen sich hier, also die spanisch sprechenden Kolumbianer, die ist natürlich, die sprechen ja kein Englisch und wir versuchen es hier irgendwie mit Händen und Füßen durchzuringen. Die finden das aber alles immer sehr niedlich, was wir hier machen und wie wir reden. Und die finden das auch nicht schlimm, dass wir, ich glaube, es heißt auch Letras, Bogota. Dann haben wir Columbia natürlich auch mal mit U geschrieben auf Englisch. Also das korrigieren die dann immer sehr schnell.
Ja, witzig. Bei Bogota ist mir nämlich eingefallen, als wir korrigiert worden von einem Zuhörer, dass wir das falsch betont haben. Das kennst du Haus des Geldes, diese Netflix-Serie?
Ich habe es mal angefangen, habe nicht weitergeguckt.
Weil da haben die ganzen Gangster haben so Kosenamen nach Hauptstädten aus irgendwelchen Ländern. Und da ist auch Bogota dabei.
Okay.
So, man hätte drauf kommen können, aber sind wir leider nicht. Zum Glück hat jemand fleißig zugehört und hatte die Muße, uns Bescheid zu sagen. Ich wollte dich noch was fragen. Aber erzähl vielleicht erstmal von den Etappen. Letztes Mal haben wir ja irgendwie zum Start gesprochen und jetzt seid ihr gerade fertig. Die 200 Leute machen sich auf den Heimweg. Das heißt, das Ding ist jetzt eigentlich gelaufen, aber erzähl mal von den Etappen.
Genau, das Ding ist jetzt durch. Bene und Jan, das sind die beiden bei Red Race, die werdet ihr hier bestimmt auch nochmal vom Mikro haben irgendwann, die bei Red Race alle Events organisieren. Und die haben noch so ein Team um sich herum, die denen helfen. Und die beiden sind die Hauptveranstalter. Und die sind jetzt auch sehr, sehr froh, dass jetzt gerade wirklich zur Sekunde, as we speak, sitzen sich alle gerade in den Bus nach Cali oder nach Bogota und fliegen dann zurück nach Deutschland oder wo auch immer. Ganz viele haben sich auch noch Urlaub gebucht und fahren weiter nach Cartagena. Das ist hier so karibisches Flair, kann ich auch nur empfehlen. Waren auch ein paar, haben alle mega geschwärmt. Mhm. Wir sind jetzt 5 Etappen gefahren. Dazwischen war ein Off-Day, seitdem wir die letzte Folge gemacht haben. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, da hört ihr, wie es alles losging. Da haben wir auch so ein bisschen zum Hintergrund erzählt von der Tour de France, warum wir das alles machen und so. Und sind dann 2 Etappen gefahren. Die erste geht fast nur bergab, fast negativer Höhensplit, 2500 Meter runter, 1000 Höhe hoch. Dann waren wir in Honda und dann sind wir von Honda, das ist so eine kleine Urlaubsstadt für die Kolumbianer, wo die hinfahren. Das ist so ein bisschen Malle von Kolumbia, habe ich irgendwie so das Gefühl. Auf einmal super warm, 40 Grad und sind dann da um 5.30 Uhr losgefahren, sind Letras hochgefahren. Das ist der längste UCI-kategorisierte Climb, den es so auf der Welt gibt. Das sind eigentlich 100 Kilometer hoch, weil die ersten 20 sind nur 1%. Das lassen die gerne mal weg. Aber auch da sind wir mit den 200 Teilnehmenden sind wir vorgefahren. Und da haben auch Kai, Juli, ich, Ruben vorne das Tempo gemacht und haben die da alle in den Berg reingeführt. Nach 20 Kilometern waren wir schon komplett alle. Und dann 80 Kilometer hoch. Oben hat es dann angefangen zu regnen. Die Etappe ist übrigens Kai mit dem Fixie gefahren. Ja, darüber wird es auch einen YouTube-Film geben. Wir haben auch, damit man das zeigen kann,
warum eigentlich? Auch ein paar. Warum? Einfach so? Oder warum macht man das?
Ich glaube, Kai sucht sich immer so Challenges. Der hat ja auch einen Film gemacht, könnt ihr bei YouTube gucken, auf dem Red Race Channel. Von hier nach da heißt der Film. Da fährt er in one go von München nach Hamburg im Winter. Manche Leute brauchen einfach Challenges. Es ist auch nichts für mich, dieses Ultra-Cycling. Und das Problem bei Letras mit dem Fixie hochfahren ist es nicht. Wenn du dicke Beine hast, dann ist das schon machbar. Wobei, das ist ein fünfstündiges K3-Training, wo du also mit einer unfassbar langsamen Frequenz, ich sag jetzt mal, du fährst ja normal, wenn du Rennrad fährst, vielleicht 80, 90 Umdrehungen, manche 100, je nachdem, der fährt 25. Also das ist super, super heavy. Dass dem die Knie nicht explodieren, ist der Wahnsinn. Dann kommt aber das Problem, dann bist du oben und dann musst du runterfahren. Und er hat einfach keine Bremsen. Das heißt, er kann ja nur mit seiner Beinkraft gegenkontern, weil das Rad dreht sich ja immer weiter. In dem YouTube-Film haben wir ein paar Teilnehmer aufs Fahrrad gesetzt, damit die das mal machen vorm Hotel, als wir am nächsten Tag angekommen sind. Die haben sich halt fast auf die Fresse gelegt. Einfach nur, weil die gerade die Straße hoch und runter gefahren sind. Und dann hoffen wir, ihr kriegt so ein bisschen so einen Eindruck davon, wie das ist, mit dem Fixie da runterzufahren. Guckt euch den Film an, was daraus geworden ist, denn den machen wir dann irgendwann in den nächsten Wochen. Und das Problem für den Großteil der Teilnehmer war, dass es einfach oben dann auch angefangen hat zu regnen. Das ist einfach fast 4000 Meter hoch. Ich glaube, 3,6 ist der Gipfel. Es gibt keinen europäischen Berg in den Alpen, in den Dolomiten, der so hoch ist, der so eine hohe Passstraße ist, wo es nicht eine Mondlandschaft ist. Der Mont Ventoux ist ja nur irgendwie auf 2000 Meter irgendwie. Und das ist nochmal hier 3,6. Und da ist aber trotzdem alles grün. Aber natürlich dementsprechend auch super feucht, super nass. Die meisten sind dann halt auch bei strömendem Regen da oben angekommen, waren komplett durchgefroren. Oben ist da so eine kleine Butze, da setzt dich rein, ist eine Suppe. Wir wussten das schon vom letzten Mal, besser nicht reinsetzen. Einfach weiterfahren, wenn dein Körper noch einigermaßen warm ist, haben es auch gemacht. Wir sind runtergefahren, das Runterfahren fand ich ganz ehrlich schlimmer als Hochfahren.
Weil?
Weil du, ja, du bist 40 Kilometer, du spürst deine Hände nicht mehr. Es sind sinnflutartige Regenfälle, du siehst nicht, ich fahre jetzt durch eine Pfütze, ist die einen Meter tief oder ist die nur 10 Zentimeter tief? Der Regen ist relativ warm dann unten, also auch wenn du durch so eine Pfütze fährst, ist eigentlich wie so eine Badewanne. Aber es ist schon eine absolute Grenzerfahrung. Es gab da auch leider einen Sturz vom Sven, liebe Grüße, der liegt ja auch im Krankenhaus noch, der hat sich das Becken gebrochen, der ist jetzt aber zusammengepflegt, auf dem Weg der Besserung. Der ist dann nach Manizales transportiert worden. Ansonsten gab es da nur leichte Stürze, aber das schwingt halt immer so mit, deswegen bin ich auch so ein bisschen jetzt heute so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen melancholisch, weil ich einfach jetzt auch so Erleichterung abfällt, dass es jetzt einfach vorbei ist und wir halt natürlich auch echt immer hoffen, dass alle da gesund drüber kommen und die wissen, worauf sie sich einlassen, die unterschreiben alle einen Haftungsausschluss, wir sehen zu, dass alles bestmöglich geklärt ist, wir haben ja auch die Genehmigung hier von den Städten und so, dass wir das machen dürfen, aber wir fahren halt einfach Rad, da passieren Sachen und dann waren alle, bis auf Sven, ein Teilnehmer, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aus Köln, ich habe es leider vergessen, sind alle recht gut unten angekommen. Diesmal war es so, dass alle dann in dem gleichen Hotel sind. Dann war Off-Day, dann haben wir uns ein bisschen erholt und dann waren noch drei weitere Etappen und die waren dann eigentlich durch so ein karibisches Klima mit 35 Grad und ja, richtig, richtig schön. Und dann gab es leider am dritten Tag, am dritten Etappe, auch einen sehr schweren Unfall, auch an der Stelle an Christian, liebe Grüße, da haben wir auch mit der Frau geredet, dass es auch, wir das kommunizieren dürfen und dass es auch weitergehen soll und natürlich auch muss. Wir haben natürlich auch organisatorischen Problem, dass wir natürlich auch 200 Leute inklusive Crew müssen wir ja auch irgendwie natürlich dann am Ende zu irgendeinem Endpunkt oder Startpunkt bringen, damit die da auch wegkommen. Das hatte ich mal vom Ironman gelernt, als dann irgendwie, du warst ja auch beteiligt, wo es dann einen Todesfall gab vor 2 Jahren. Weil dann die Veranstalter gesagt haben, naja, was sollen wir machen, wenn wir auf einmal unkontrolliert 3000 Leute das Rennen abbrechen und die alle unkontrolliert durch die Stadt fahren. Wer weiß, was es dann für ein Chaos gibt. Deswegen lieber das Rennen weitermachen. Die kriegen das ja auch zum Großteil nicht mit. Und dann einfach zusehen, dass die Leute sicher ins Ziel kommen. Und so ein bisschen nach der Strategie haben wir dann auch weitergemacht. Wir haben natürlich dann alle erstmal heile ins Ziel bekommen nach diesem recht schweren Unfall. Jan und Bene haben sich dann darum gekümmert, dass der einfach gut versorgt wird. Wir hatten krass Glück mit den Teilnehmenden. Da waren Ärzte als Ersthelfer dabei und Rettungssanitäter, die das früher beruflich gemacht haben. Da haben Leute wahnsinnig gut reagiert und geholfen. Und das hat natürlich dann schon auch krass auf die Stimmung gedrückt, weil es natürlich auch viele Leute mitbekommen haben, die irgendwie entweder an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, wo wir dann alle mit dem Redpack standen und versucht haben, da irgendwie zu, die, ich sag jetzt mal, die Dritt-Viert-Versorgung zu machen und so ein bisschen einfach nur die Leute weiterzuschicken, Mut zu machen, wer will nicht weiterfahren, wer will weiterfahren. Alle sind weitergefahren, weil, und haben dann auch im Nachhinein gesagt, das war richtig gut, dass wir weitergefahren sind, wenn man so eine Erfahrung macht, dass man sieht, dass einer so schwer stürzt, dass man dann direkt dann irgendwie aufs Fahrrad wiederkommt, den Kopf freikriegt und so.
War es ein Verkehrsunfall oder so ein Fahrmanöver, wodurch dann irgendwie ein Sturz passiert ist?
Da will ich jetzt ehrlicherweise nichts zu sagen, weil ich nicht direkt beteiligt war, sondern 5 Minuten danach dahin kam und auch die Zeugenaussagen, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen und das hat hier auch keinen Platz. Das war einfach ein scheiß Unfall. Da ist jemand gestürzt und wie auch immer das passiert ist, ist jetzt hier, hat hier keinen Platz. Aber wir waren da alle mega geschockt und wir haben dann versucht, oben den wegzubringen. Es musste den Berg hochgefahren werden. Ein Pickup mit einer Privatperson aus Kolumbien hat den hochgefahren. Jan hat diesen Pickup-Fahrer später in so einer Markthalle noch gefunden, weil wir noch die Versicherungsunterlagen am Straßenrand gesucht haben. Und das haben wir alles noch gefunden, also voll die Detektivarbeit. Der Fahrer hatte das noch voll auf dem Schirm und so und hat dann Jan irgendwie auf Spanisch noch Infos gegeben und so. Und das war dann alles so irgendwie am Tag 3. Und dann mussten wir so richtig so mit den Teilnehmenden, die das sicherlich auch hören, denke ich mal, sprechen und haben versucht, da einfach die richtigen Worte zu finden und dass es dann auch weitergehen kann. Ich glaube, wir haben es auch geschafft, aber es war natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Stimmungsdrücker für alle Beteiligten. Der Gestürzte hat uns jetzt auch gestern allen in der Gruppe auch eine Nachricht geschrieben. Schön, dass ihr da seid, you made it. Also es war auch schon voll geil irgendwie, dass der schon jetzt dann so weit ist, so 2 Tage danach, dass er da wieder Nachricht kommunizieren kann. Deswegen bin ich so ein bisschen gedämpft in der Freude, dass jetzt alles vorbei ist und dann irgendwie doch ja 98% eine verdammt gute Zeit hatten. Und ich hoffe, dass es dann jetzt irgendwann dann auch in Gesundheit für alle dann mündet und endet. Das ist halt so ein bisschen immer die, könnten wir jetzt eine 10-folgige Reihe machen, aber man fragt sich dann halt doch immer schon, warum man das macht und warum man Veranstaltungen macht und andere in Gefahr bringt und so. Man verteilt natürlich auch viel Freude. Also wir haben ja so ein bisschen bei Red Race so einen Spruch dieses Jahr, Dopamin Delivery Service von Red Race, dass wir einfach versuchen, eine gute Zeit den Leuten zu geben. Aber Fahrradfahren, du kannst dich jetzt im Allgäu aufs Fahrrad setzen, da kommt von rechts ein Traktor und fährt dich über den Haufen. Das Gleiche kann uns in Hamburg passieren. Das ist halt einfach, ja, wir machen einfach keinen Sport, wo du Fußball spielst und das Schlimmste, Worst Case ist, dir fliegt ein Ball vor den Kopf. Ich weiß, da gibt es auch schlimme Verletzungen, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber Fahrradfahren ist und bleibt einfach eine scheiß gefährliche Sportart.
Ja, voll, aber man macht die Veranstaltung ja nicht, um Leute in Risiko zu bringen, sondern das ist halt, wie du sagst, genau. Das ist halt die Begleiterscheinung davon, dass halt bei solchen Veranstaltungen es immer ein erhöhtes Risiko einfach per se gibt. Aber das ist ja nicht der Grund, warum man es macht, sondern der Grund ist einfach, eine gute Zeit zu veranstalten. Und dann so mies das ist, wenn das passiert, es kann halt immer sein. Ne? Ja, selbstverschuldet oder fremdverschuldet, wo du halt auch gar nichts dafür kannst. So.
Ja, wir können halt nur alles dafür tun, dass es so ist. Man fährt ja bei solchen Veranstaltungen, die wir hier gemacht haben, nach Straßenverkehrsordnung, weil wir natürlich nicht die Möglichkeit haben, hunderte Kilometer Straßen zu sperren. Selbst beim 120 im Allgäu, da kann ich einen Spoiler geben, am 28.10. startet die Anmeldung. Da gibt es dann natürlich wieder limitierte Plätze. Zwar ein paar tausend, aber war letztes Mal auch schnell weg. 28.10. auf der Red Race-Seite. Selbst da bei gesperrten Straßen gibt es Unfälle, weil dann einfach die Leute stürzen.
Ja, ja.
Das ist, du kannst machen, was du willst. Dieser Sport ist und bleibt gefährlich. Ich versuche das jetzt ins Positive zu drehen. Soll jetzt hier keine Psycho-Session werden. Aber wir sind in Gedanken bei denen, die gestürzt sind. Wir sind mit denen im Kontakt mit der Familie auch und wir werden es natürlich weitermachen, aber man fragt sich halt auch wirklich einfach immer, scheiße, Mann, wenn die alle zu Hause geblieben wären, wäre das nicht passiert, ne?
Ja, aber ich meine, es macht überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie ein Verhältnis aufzumachen. Auf der anderen Seite stehen halt die anderen 100, weiß ich nicht, 98 Leute, die keinen schweren Unfall hatten und eine wahrscheinlich außergewöhnlich gute Zeit, die sie vielleicht auch nur einmal in ihrem Leben so positiv erleben können, hatten. Weißt du, also das, ja, das macht irgendwie so richtig keinen Sinn eigentlich.
Naja, wir haben auch gestern bei der Abschlussrede, ich mache dann immer so eine Closing Speech, da sind wir alle eng beisammen und dann wird nochmal so ein bisschen Revue passiert und so. Da habe ich auch gefragt, wie viele Leute hätten das ohne uns gemacht? So, hat halt keiner aufgezeigt. Und da kamen die hinter mir an und meinten so, ja, Ingo, bist bescheuert. Natürlich hätte das niemand gemacht ohne euch. Wir wären in unserem ganzen Leben nicht nach Kolumbien gefahren, vielleicht als Touri, aber nicht als Radfahrer. Und jetzt haben wir hier gemerkt, wie krass das ist, wovon ihr gelabert habt, war jetzt kein Scheiß, sondern es ist wirklich so geil. Und wir hatten wirklich eine gute Zeit und die Strecken sind der Wahnsinn. Die Leute sind super, super stoked. Und das war schon ein einmaliges Erlebnis. Und da kam auch gestern auf dem Rad kam noch einer zu mir, der auch schon viel erlebt hat, auch der arbeitet im Sportbereich. Er hat auch noch gesagt, hey Ingo, hi, ich bin der und der. Ich wollte nur ganz kurz sagen, das war die geilste Woche meines des Jahres. Und ich so, ja, warum hast du das nicht gesagt, deines Lebens? Ja, wollte ich jetzt sagen, dann dachte ich, das wäre vielleicht ein bisschen krass. Aber war mega geil. Und dann habe ich bei der Rede gesagt, ich hoffe, dass es für euch alle hier irgendwie so irgendwo mittendrin ist. Und dann haben eigentlich auch alle dann hinterher gesagt, ja, stimmt eigentlich schon, war schon so.
Und das heißt, die Teilnehmer sind jetzt auf dem Heimweg und ihr seid noch einen Tag länger da, oder was?
Ja, wir haben für die Crew jetzt einfach noch so eine Narcos-Villa gebucht hier. Einmal wie in einer Netflix-Serie fühlen. Und chillen einfach mit der Crew jetzt hier noch 2 Tage in so einem Haus und fliegen dann gemeinsam mit der Crew zurück nach Hamburg und wieder nach Hause,
ja. Ja, Haken dran. Tour de France 2024 geschafft. Ja.
Haken dran. Und um das vielleicht noch abzuschließen, ich habe natürlich noch ein paar Begriffe, die du raten musst.
Ah, noch was.
Ja, also das haben mir viele gefeiert. Ich weiß nicht, viele, die auf dem Fahrrad waren, haben gesagt, ey, wir haben einen Podcast gehört, war mega lustig. Also Essensverweigerer hatten wir, das waren die Kolumbianer, die alle so ganz dünn und sportlich und drahtig sind am Berg, ne? Also weiter geht's. Mhm. Abschlauchen, abspurten.
Abspurten, das ist jemanden irgendwie auf den letzten Metern halt im Antritt. Man ist die ganze Zeit nur hinten gefahren in der Gruppe und dann kurz vor Zielankunft bin ich der Assi, der von hinten aus dem Windschatten fährt und dann doch sagt, jetzt habe ich die Etappe gewonnen.
Genau, der beim Abschlauchen, Abspurten, der beim Group Ride wirklich die ganze Zeit hinten zackert und dann kommt das eine Ortsschild und den holt er sich dann.
Also ist Abschlauchen ist quasi das... Die Tour ist eigentlich gelaufen,
nee,
man rollt nur noch so
abschlauchen,
Ziel
abschlauchen,
und dann abspurten ist dann...
Abschlauchen ist 90 Kilometer im Windschatten fahren und nichts vorne machen.
Ah, okay. Das ist das Abschlauchen, passiert also vorher und das ja. Abspurten ist dann der Assi-Move am Ende.
Genau. Dann sind wir irgendwo gefahren und da meinte Stefan zu irgendwem, was ist mit dir los? Fährst du Gin-Kette?
Gin-Kette? Das Gin-Kette, das hat irgendwas mit dem Gin-Tonic vom Vorabend zu tun. Und wenn man zu viel Gin-Tonic getrunken hat, dann schaut man ja häufig ein bisschen schief. Und deswegen ist Gin-Kette, wenn man vorne entweder auf dem großen Kettenblatt und hinten auf dem größten Ritzel fährt, also die Kette so ganz schief ist, oder andersrum, vorne kleines Ritzel, hinten auch kleines Ritzel, also dicker Gang. Und dann ist die Kette schief, weil nach dem Gin guckt man ja schief und deswegen ist es die Gin-Kette.
Also du hast es sehr gut elaboriert, ist aber trotzdem falsch. Es ist einfach
ja, okay.
Es ist einfach extra dry, wenn die Kette super dry ist und quietscht.
Okay, ja.
Ja. Das nächste ist sehr gut, Teerblase.
Das kenne ich.
Teerblase
ist das, was, nee, hatten wir noch nicht, aber Teerblase ist logischerweise das, was eigentlich kein richtiger Berg ist, wo aber trotzdem irgendwie der ein oder andere anfängt zu jammern, weil er denkt, oh, jetzt geht's aber ganz schön hoch. Und dann sagt man, wenn man ein guter Bergfahrer ist, ach, das ist nur so eine kleine Teerblase.
Ja, ist wirklich so ein 50-Meter-Anstieg, der einfach nur so über so eine Straße, über so eine Autobahn drüber fährt oder so. So eine Teerblase halt. Okay, sehr gut. Schicht-Nougat.
Soll ich mir wieder eine Geschichte ausdenken, was das ist, oder soll ich wirklich ernst gemeint raten?
Wir können jetzt leider nicht die Zuhörer fragen. Ich löse mal auf. Das kennst du auch, wenn man im Trainingslager ist oder mehrere Tage, eine Woche Fahrrad fährt und Trikots mit verschiedenen Ärmellängen dabei hat, hat man am Arm Schichtnougat, weil du so verschiedene Braunstufen direkt übereinander hast. Mm. Dunkelbraun, hellbraun, weiß.
Ja, okay. Macht sogar auch Sinn. Das ist das Geile bei diesen Begriffen, die machen alle Sinn.
Die machen Sinn. Oh,
okay.
Der Schäfer, ja, ist Wahnsinn. Arsch auskugeln.
Das ist unangenehm, weil das passiert nur den Leuten, die den falschen Sattel drauf hatten und zu viel Druck auf dem Pedal haben, weil wenn du richtig viel Druck hast, dann rutschst du ja so nach vorne. Du rutschst dann ja immer weiter auf der Sattelspitze nach vorne und wenn du halt richtig den falschen Sattel hast und richtig viel Druck, dann hast du halt irgendwann den Sattel im Arsch und den musst du irgendwann wieder auskugeln. Das ist das altbekannte Arsch auskugeln.
Also wieder sehr gut erklärt, das ist wieder komplett daneben. Es heißt einfach nur, sich abends auf der Party komplett das Leben nehmen und sich besaufen. Arsch auskugeln.
Also das ist der erste Begriff, den ich mir nicht erschließt.
Der ist übrigens, ich helfe jetzt, weil es ist ja auch leicht, dann haben wir über Begriffe geredet, die er sonst noch benutzt, wenn man sich komplett volllaufen lässt. Das ist Alphabet ausdünnen.
Das ist auch, wenn du besoffen bist und dir fehlt, du kriegst einfach keinen geraden Satz mehr raus.
Kannst nicht mehr reden, genau. Ich habe noch 3. Hobbyhop.
Hobbyhop, das ist, wenn die Hobbyradfahrer, die es am Anfang übertrieben haben, je länger die Etappe wird, irgendwann hinten rausfliegen, dann ist der Hobbyhop gegangen.
Das ist, wenn man, ist nicht schlecht, aber falsch. Das ist ein Bunnyhop, nur sehr schlecht ausgeführt. Von Hobbyradfahrern.
Sehr gut.
Ja, ein Hobbyhop. Sehr gut. Sortierer.
Sortierer, das ist auch so ein Streckenabschnitt, wo, wenn man dann vorne mal ein bisschen härter fährt, weil man keinen Bock mehr hat, dass die Gruppe so groß ist und so viele da gerade abschlauchen hinten, dass die dann halt aussortiert werden. Und deshalb fährt man dann vorne so eine anspruchsvolle Streckenpassage einfach mal einen Ticken härter, dass hinten aussortiert wird.
Da bist du relativ nah dran. Es ist quasi wie eine Teerblase, eine bisschen höhere Teerblase, wo eigentlich alle Sprinter auch mit drüber kommen, aber es ist trotzdem ein Sortiererberg, wo man hinten die ganzen Schwachen raussortiert. Also okay. wenn
Nils... Dann habe ich einen halben Punkt.
Halber Punkt. So ein Nils Polit, wenn Nils Polit darüber latscht, dann fliegen hinten auch sogar ein paar GC-Fahrer raus. Und der letzte ist VHD.
VHD.
Da wirst du auch nicht drauf kommen.
Das ist natürlich die Weiterentwicklung vom HD, also was wir halt alle unter High Definition kennen von den Bildern und Videos und Filmen. Und das V vorne steht für das, ich wollte gerade wirklich sagen, das V steht für Form. Also aber das wäre natürlich vollkommen falsch. Weiß ich nicht, hilf mir, sag VHD, keine Ahnung.
Es kommt eigentlich aus dem Bahnradsport, aber es ist, kann man übersetzen zu jeglicher Sportart, wo es quasi Quali-Runden und Vorläufe gibt. VHD ist, wenn man komplett verkackt und direkt nach Hause fährt nach der ersten Runde. Vorlauf, Hoffnungslauf, Duschen.
Und in welchem Zusammenhang hat Stefan das gebracht?
Ja, wir haben einfach so gefragt, bist du schon mal irgendwo gefahren, wo du komplett direkt durchgereicht wurdest und direkt nach Hause gehst? Also ja, so VHDs hatte ich häufiger.
Okay. Ist eigentlich lustig, wenn man mal so den ganzen Tag in so einem Peloton mitfährt von Radfahrern und du verstehst echt nur die Hälfte, weil die sich so seltsam unterhalten.
Ja. Also, wir haben doch auch eine Zusage fürs Studio von Nils Polit. Den musst du auf jeden Fall richtig löchern nach genau so einer Art Fragen, was sie sich zuwerfen. Ist natürlich auch ganz interessant, wenn er in so einem Pro-Team ist, wo dann wahrscheinlich Englisch gesprochen wird. Ich mache da jetzt nochmal gerade, weil wir über Polit und irgendwie über UAE und Pogi und so reden. Da war ja gestern Lombardei-Rundfahrt, die einfach Pogi mit 3 Minuten Vorsprung gewonnen hat. Du musst den Nils auf jeden Fall fragen, wie das sein kann, dass der so krass ist und gegen einen Doppel-Olympiasieger, Weltmeister Remco, dem einfach 3 Minuten abnimmt, dass die komplette World Tour nicht auf Pogi auffahren kann. Es wirkt einfach zu krass. Ich kann das nicht.
Das ist wirklich sehr, sehr krass.
Ja. Ich finde das so krass und ich will diese Doping-Diskussion nicht anfangen, aber ich finde, dieser Typ ist ein Übermensch. Es ist der absolute Wahnsinn, wie dieses ganze UAE-Team, wie die abgehen. Es ist einfach krank. Und die anderen sehen dagegen aus wie Hobbyradfahrer. Ja, also frag ihn nach diesen Begriffen.
Ja, mal gucken, wann Nils klappt. Also wir hatten vor ein paar Wochen mal geschrieben, da war noch so mitten in der Saison. Und jetzt habe ich ihn mal gefragt, wann die Saison bei ihm eigentlich vorbei ist. Weil das habe ich im Radsport noch nicht so richtig verstanden, wann da halt wirklich mal so Off-Season ist. Und die sind einfach mal zu Hause. Weil die sind ja, keine Ahnung, fast 300 Tage im Jahr unterwegs. Also das ist ja wirklich völlig irre. Und jetzt auf die letzte Nachricht hat er noch nicht geantwortet. Mal gucken. Ich war ja bei Simon Geschke jetzt die Woche, den ich
auch hier auffragen
können.
Shit, wir haben
der
vergessen.
Der hat auch, glaube ich, viel zu erzählen gehabt. Ja. Der hat eine Sache erzählt zu seinem Etappensieg bei der Tour de France, was natürlich auch so seine ganze weitere Karriere eigentlich definiert hat. Der hat eine Sache darüber erzählt, das war die schönste Geschichte im ganzen Podcast und ich glaube, eine Geschichte zum Etappensieg, die er noch nie irgendwo erzählt hatte. Und der hatte so ein richtiges Funkeln in den Augen, dass er das endlich erzählen konnte. Ich glaube, das wird vollkommen neu. Ja, das war richtig geil. Ja.
Mach mal kurz aus, erzähl mir mal diese Geschichte. Scheiße, Mann. Ja, geil. Nee, will ich dann auch hören. Ist geil. Ich habe auch noch nicht Paul Voss und auch noch nicht
André Schürrle
gehört, weil ich habe meine Kopfhörer hier dabei gehabt und ich wollte die am langen Anstieg an Letras, da fahren wir 7 Stunden hoch, wollte ich alles mir genüsslich hören. Dann habe ich die Scheißdinger vergessen und alle anderen hatten dabei, obwohl ich gesagt habe, heute sind Kopfhörer erlaubt im Team. Und alle hatten die.
Tja. Also so was ich mitbekommen habe, sind die ganz gut angekommen auf jeden Fall. Und jetzt, wo wir schon über Podcast sprechen, ich fliege ja jetzt die Woche nach Girona und nehme mit Felix und Jan den Podcast auf. Also wahrscheinlich, wir können es gerne jetzt besprechen, weil ich hätte dich auf jeden Fall noch gefragt, was du von Jan und Felix wissen wollen würdest, weil ich habe länger mit Felix jetzt die Woche telefoniert. Die machen ja normalerweise, so sagen die alles Podcast-mäßige ab, das machen sie einfach nicht. So, die haben da keinen Bock drauf, außer es ist jetzt so, Jan soll zu OMR oder soll zu Rich Roll oder so, also diese ganz großen, auch sportunabhängigen Podcasts. Das heißt, so, es wird da jetzt nicht wie in den anderen Podcasts um die Persönlichkeit Jan Frodeno und seine Geschichte und das Ganze so gehen, sondern es geht halt soll um Business gehen. um Scrail und um diese Plan A GmbH, die die beiden haben. Und ich hatte jetzt schon mal geguckt, 2020 hatten die nur so einen ganz, ganz kleinen Gewinn mit der GmbH gemacht und 2021 über 300.000 Euro Gewinn gemacht. Also so innerhalb von einem Jahr so einen krassen Unterschied da drin. Da wollte ich auch mal fragen, was da los war. Und wollte mir auch noch die Bilanz besorgen. Man kann das ja sich so zuschicken lassen, glaube ich. Ne? Also für so ein paar Euro kannst du ja Bilanzen kaufen von Unternehmen. Da wollte ich mich vorher nochmal schlau machen. Aber wenn du jetzt mit Jan Frodeno und Felix Rüdiger über deren Business sprechen könntest, was würdest du die fragen? Also was soll ich mitnehmen?
Ich hatte das ja schon mal gesagt, Bocky, dass ich ja super krass interessiert bin an genau sowas. Also ich höre auch super viel OMR-Podcast, weil ich einfach diese ganze Unternehmertum mega spannend finde. Ich weiß nicht hundertprozentig meine Familienheritage, aber ich vermute, da waren auch Unternehmer mit drin. Mein Bruder ist ja auch so, mein Zwillingsbruder ist ja auch so ein kleiner Unternehmer. Und also der ist Arzt, der ist schlau im Gegensatz zu mir. Und mich interessiert das auf jeden Fall mega krass, deswegen ich würde da gerne Mäuschen spielen, aber kann ich da ja im Podcast. Interessant ist natürlich, dass Frodeno, würde ich sagen, der Prototyp ist, wie man einen sportlichen Erfolg, so einen Olympiasieg, der 2008 war, wo Frodeno ja wirklich aus dem Nichts kam. Also ich glaube, das war ja deine auch Pro-Zeit oder auf jeden Fall so eine Zeit, wo du auch sehr nah dran warst. Und damals war ja diese ITU, diese International Triathlon Union, wo dann auch diese Kurz- und olympische Distanz, fand ich sehr präsent war mit Javier Gomez und den Brownlee-Brüdern. Die sind doch dann da auch irgendwie so, da hat doch der eine Brownlee dem anderen noch so quasi über die Ziellinie geschleppt oder irgendwo so. Da kamen noch so diese Bilder und da war dann auf einmal Frodeno Olympiasieger und auf einmal war Triathlon so in aller Munde und der hat das ja krass verändert. Also dieses Game vom Triathlon. Und dann hatte ich so das Gefühl, war der nicht dann auch so Sportler des Jahres und so? Und gab es das überhaupt vorher schon? Weil diese ganzen alten Recken, die, jetzt müsste man im Red Race Studio mal nach unten scrollen. Du hast ja auch Folgen gemacht mit diesen alten, so Norman Stadler und so die Leute, ne? Mhm. Die hattest du ja auch alle vom Mikro. Und
also ich glaube, Jan war der erste Triathlet, der Sportler des Jahres geworden ist, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und es ist ja schon interessant, den Felix kenne ich auch. Ich habe den als sehr sympathisch wahrgenommen. Wir reden ja gleich noch über deine S-Grail-Erfahrung, weil ihr trefft euch ja beim S-Grail 100. Das ist ja, also Bocky macht quasi einen Gravel-Triathlon in Girona. Den habe ich schon zweimal gemacht. Kann dir dazu ein paar Tipps geben und das ist nicht ohne. Vor allen Dingen das Fahrradfahren ist natürlich sehr, sehr steil am Anfang. Schwimmen tust du im Meer.
Nehme ich gleich gerne noch.
Ja, können wir
Podcast besprechen.
Da habe ich mit Felix auch gesprochen und wir sind uns immer mal wieder auch bei Canyon über den Weg gelaufen. Mich würde natürlich auch interessieren, hat der Red Race eigentlich schon mal wahrgenommen? Das würde mich so persönlich mal interessieren. Hat er da schon mal was von gehört? So, das wäre ganz interessant einfach.
Aber kann ich dir beantworten. Ja. Du weißt ganz genau Bescheid.
Ja. Okay, ja, das war immer so. Man sieht sich ja immer, man irgendwie, klar, er kann natürlich jetzt so tun, als ob er uns nicht kennt und er weiß ja, dass wir ihn kennen. Oder man ihn kennt. Aber wie haben die das geschafft, quasi aus dem Nichts jemanden als Persönlichkeit aufzubauen und zu vermarkten? Weil wir zum Beispiel bei Red Race haben ja sehr schnell auch uncoolen Sponsoren abgesagt. Also wenn jetzt eine Versicherung gekommen ist und gesagt hat, Ingo, wir wollen Red Race sponsern und wir wollen euch 100.000 Euro geben, damit es das Allianz Red Race wird. Ich nehme jetzt irgendeine Versicherung, es war eine andere. Haben wir natürlich Nein gesagt, weil wir wussten, wenn wir das machen, ist unsere Credibility auf Null und dann sind wir nach einem Jahr tot. Red Bull wollte uns am Anfang sponsern, wollten aus Red Race, das wird ja mit RAD geschrieben, die wollten dann RED draus machen und so quasi so ein Red Bull-Ding. Haben wir auch abgesagt, weil wir wussten, so ein Sponsoring ist scheiße, wenn da so ein Name drüber steht. Wann hat Frodeno quasi dann angefangen zu wissen, welche Sponsoren er nehmen kann und welche er nicht? Das finde ich eine interessante Frage, weil oft ist es ja so, wenn du auf einmal von 0 auf 100 gehst, dann nimmst du irgendwen, der kommt. Der Erste, der sagt, ich will dich, ich gebe dir 100.000, dann nimmst du die 100.000. Oder hat er dann auch schon klar, mit klarem Kopf analysiert und hat da schon die richtigen Entscheidungen getroffen? Oder hat er dann auch ein paar Sponsoren mit dazugenommen, die er kacke fand? Ich glaube auch, frag ihn mal, steht er nicht auf seinem Jersey Bahrain oder so? Ist er nicht auch, ja. Ich meine, das ist ja immer so, guck dir an, was Manu erlebt hat mit der Nationalmannschaft in Katar, da hat keiner mehr die deutsche Nazio angefeuert, weil die alle gesagt haben, Katar ist ein Land, wo die Leute ausgebeutet werden und die FIFA ist scheiße. Ich meine, die FIFA gibt es immer noch, bei der nächsten WM waren alle wieder am Start, habe ich mich auch gefragt, ja, ist jetzt die FIFA scheiße oder nicht? Also die war ja vorher auch scheiße. So, und sind so Sachen dabei, wo er sagt, da habe ich mal einen Sponsorfehler gemacht oder habe ich einen Businessfehler gemacht, dann würde mich interessieren.
Boah, spannende Frage. Also eine spannende Frage, die auch sau schwierig zu formulieren ist, dass man darauf eine Antwort bekommt. Weißt du, dass es halt nicht eine Frage ist, wo die Frage als wie so eine so ein Angriff gemeint ist, ja, wo du dich dann so verteidigen musst dazu, dass du halt mit Bahrain zusammengearbeitet hast, sondern wo du irgendwie eine vernünftige Antwort darauf bekommst.
Ja, also ich denke, man kann ja auch fragen, hast du einfach Sponsoren mit dazu genommen, wo du dich nicht wohlgefühlt hast, die aufs Trikot zu machen? Das haben wir zum Beispiel von Anfang an immer vermieden, weil wir immer gesagt haben, wir werden aufs Jersey nicht irgendwas draufpacken, was wir peinlich oder scheiße finden. Scheißegal, wie viel Kohle die uns geben. Also wenn dann jetzt irgendwie die Barmer Ersatzkasse kommt und sagt, ich gebe euch 1 Milliarde Euro und mache euch das Trikot drauf, das fanden wir halt alle irgendwie strange. Und wir haben auch das Gefühl gehabt, dass wir es für Red Race nicht brauchen. Und, aber du, er ist ja nur eine Person. Er hat ja nur eine gewisse Vermarktungsfläche. Und dann hat er ja angefangen, ich weiß gar nicht, was er alles macht überhaupt. Also ich weiß, dass er jetzt natürlich ein Event macht mit dem S-Grail. Jeder, der Events macht, du oder ich oder alle, die hier zuhören, wissen, mit Events verdient man nichts. Ist das S-Grail nur ein Hobby? Ist das ein Ding fürs Image? Oder ist das ein Ding, weil er wirklich Bock hat, seine Community zu treffen? Weil ich habe ihn da erlebt zweimal. Da war ja einer von uns quasi, der einfach ganz normal mit uns geradelt ist, an der Verpflegungsstation stand und natürlich auch Bock hatte, mit der Community Zeit zu verbringen. Und dann natürlich auch immer gerne auch, glaube ich, eher ein bisschen vorne gefahren ist, damit man nicht zerlegt wird. Weil es gibt auch beim S-Grail gute Gruppen, wo du dich reinhängen kannst. Kannst du deinen alten Kumpel Staggy fragen und Holy. Die haben sehr gelitten, weil Fritz und ich da vorne gefahren sind sehr lange. Ich wüsste jetzt gar nicht, was macht er denn sonst noch, außer S-Grail und seine Person vermarkten? Und natürlich Ryzen.
Ja, also es gibt halt sau viele Beteiligungen an unterschiedlichen Unternehmen, was ich auch fragen darf. Also ja, ich darf erstmal alles fragen, ja, was dann nachher veröffentlicht werden darf. Das wird in dem Fall jetzt entschieden. Also fällt für die Leute auch interessant, kurz zu hören. Normalerweise bei den Interviews ist es so, ich sage halt nachher immer, wollt ihr es nochmal hören oder passt das so, ne? Dass ich es veröffentliche und es sagen halt eigentlich alle, ja, passt, kannst du veröffentlichen. Also es ist mir jetzt irgendwie einmal vorgekommen, dass ich einen Podcast aufgenommen habe, den ich nicht veröffentlichen durfte oder sollte. Und jetzt ist es halt schon so, dass wir vorher gesagt haben, wir nehmen den Podcast so auf, als würden wir uns stinknormal unterhalten, ohne Mikros. Und am Ende wird dann rausgeschnitten, was alles nicht veröffentlicht werden darf. Also ich hoffe halt, dass es halt so ein Podcast ist, der sau interessant wird, wo auch möglichst viel drinbleiben darf. Und es gibt ja irgendwie mega viele Gerüchte, dass Jan an Morten, Koro, Fuel-In, weiß ich nicht, an was für Unternehmen noch beteiligt ist, an Swift zum Beispiel. Das werde ich halt alles mal nachfragen, um zu hören, wie es ist. Und auch genau dieses Ding, ist das Grail eine Liebhaberei oder gibt es halt irgendwie eine größere Idee dahinter, die nur noch nicht bekannt ist, weil jetzt zum Beispiel in der Startliste steht einer drin, Mario Schirock, der hat den Challenge Davos veranstaltet in der Schweiz, der steht jetzt angemeldet fürs Team Scrail Switzerland. So, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es nächstes Jahr ein Scrail in der Schweiz geben würde, so gesehen.
Ja, das kann ich dir sogar fast, glaube ich, beantworten, weil das habe ich schon hinter die Kulissen geguckt. Das S-Grail, da muss ich schon sagen, Frodo und Felix, die sind natürlich da in der Orga beteiligt, aber Classmark macht ja dieses Event und Classmark ist so ein Eventveranstalter. Die haben ja auch lustigerweise, Fritz hat immer gesagt, Frodo macht dich nach, Ingo, der macht jetzt auch ein S-Grail in Kolumbien. Also es gab auch ein S-Grail hier schon in Kolumbien, es gibt auch ein S-Grail woanders, also die versuchen da jetzt schon so eine Worldwide Series draus zu machen. Da würde mich jetzt interessieren, ob Frodo einfach da überall auch wieder als Gesellschafter quasi an diesem Namen und so beteiligt ist. Wir haben uns am Anfang immer gefragt, ob es eine Promo fürs Grail ist, für Canyon. Und dann war es ja, ja auch, dann ja, gab es ja jetzt, weil es halt einfach Grail hieß, und dann haben wir nie verstanden, wofür steht eigentlich das S? Ich glaube, es steht für Swim. Gravel, ja. Run oder so, ne?
Trail.
Ja, Trail.
Gravel.
Ja.
Ja, stimmt, das ist auch eine interessante Frage. Wenn das eine Serie werden soll, wie ist das Modell? Also werden Lizenzen verkauft, wie das Ironman früher gemacht hat? Also, dass ich als Veranstalter sagen kann, ey, ich bin hier in Deutschland, ich würde gerne so ein Rennen machen und ich kaufe mir jetzt eure Lizenz ein und ihr kriegt halt irgendwie Abgaben von meinen Einnahmen. Oder ob das halt wirklich so Sachen sind, die dann so intern zu laufen haben. Mega spannend. Also sowas interessiert mich auch voll, wie die sich halt aufgestellt haben. Ja. Und darum soll es halt auch gehen. Es soll halt viel um das, was machen die, was ist das Business, was die betreiben, was ist eigentlich diese Plan A GmbH, die sie haben und wohin soll es in Zukunft gehen. Ja. So, das ist auf jeden Fall das Thema von diesem Podcast.
Bei Manu zum Beispiel weiß ich, dass es so ist, dass er an den Sachen beteiligt ist, wo er halt richtig auch sein Herzblut hat. So, ne? Also den Alrighty Café, Red Race, die Creme New Key mit Angelique Kerber. Da hat er wirklich immer auch ein mega persönliches Interesse einfach. Bei Frodo wäre halt interessant, macht er das so ein bisschen wie so ein Investor, der einfach so in 100 Sachen Geld reinsteckt und eine Schildkröte kommt durch. weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Ryzen ihm ja auch eine Herzensangelegenheit ist. Ne? Ich, mit Mario und Markus, die beiden, die das machen, habe ich auch allerhöchsten Respekt. Ich finde, dein Podcast war auch geil. Mario, die Ryzen Boys, hier sind auch Leute gewesen, die haben wirklich gute Ryzen-Sachen angehabt. Meine Fresse. Also Ryzen, Hut ab. Da ist ja Frodo auch beteiligt gewesen. Da wär interessant, wenn er jetzt irgendwie 20 Beteiligungen hat, Frodo. Irgendwann hast du ja keine Zeit mehr. Das heißt, wo involvierst du dich noch? Oder wo sagst du jeden Call ab?
Ja, was ist deine Rolle? Also,
genau. Sagst du noch, so, das Design sieht gut aus? Sagst du,
Sagst du es überhaupt? Oder bist du dann eigentlich nur, geht es eigentlich immer nur darum, deinen Namen herzugeben? Also ist der Name den Wert, den du lieferst, oder hast du auch irgendwie gewisse Expertise, die du mitgeben kannst? So, also das ist ja dann diese Konstellation mit Felix zusammen, der ja, glaube ich, businessmäßig saustark ist, und dieser Name Frodeno. Und ich habe mir auch eine Frage schon aufgeschrieben: Ist es einfach, mit Projekten im Triathlon oder Ausdauersport erfolgreich zu sein, wenn man sagt, es ist irgendwie signiert von Frodeno? Weißt du, also dass es halt so dieser Frodeno-Vibe mitschwingt. Ist es dann automatisch einfach, erfolgreich zu sein damit? So, das wäre immer meine Erwartungshaltung. So, was Jan Frodeno macht, ist am Ende, wird es irgendwie golden.
So, ja, also ist auf jeden Fall auch interessant. Und ich weiß ja auch, wir haben ja auch Pillar bei uns als Sponsor bei Red Race und auch im Shop. Das verkaufen wir auch mit einem Frodeno-Display da. Und Morten weiß ich ehrlicherweise auch nicht, frag mal. Das ist ja auch super interesting. Wobei, da kommen jetzt ja auch wirklich immer mehr und mehr Ministry. Wir könnten die jetzt alle nennen, ne? Aber da Striker, hier so eine Hipster-Brand irgendwie aus UK, die war noch bei uns bei der Messe und so. Also es scheint ja immer noch irgendwie da Geld drin zu sein, und da hat Frodo auf jeden Fall auch noch einen Ausschlag. Er wird ja diesen Podcast eh nicht hören. Jetzt unser Radio, gehe ich mal davon aus. Das heißt, er wird ihn da überraschen. Frag ihn mal bitte, ob er manchmal schlechtes Gewissen hat, weil er so eine Lieblingsbrand hat, um die er sich am liebsten kümmert, und weil er dann andere Sachen nicht mehr macht. Weißt du, also zum Beispiel Ryzen, nehme ich jetzt als Beispiel, findet er super geil. Hat er jeden Tag Bock, sich mit Designs, mit wie sieht die Website aus, was machen wir für Events, wie ist die Community, kann ich hier und da einen Collab-Post machen und so weiter. Macht das dann Frodo selber und hat er dann manchmal schlechtes Gewissen, weil er die anderen 19 Beteiligungen, die er hat, da habe ich mich jetzt seit 2 Wochen nicht drum gekümmert, scheiße. Da muss ich echt noch den Felipe da anrufen, wegen irgendwas. Fuck, voll kein Bock.
Ich muss gerade schmunzeln, aber kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwie so, sagen wir, du hast Klamotten im Schrank, Radtrikots oder sowas, und du hast ja auch ein Lieblingsradtrikot und einen Haufen andere Trikots, dass du dann wie so ein schlechtes Gewissen den Radtrikots gegenüber bekommst, wenn du ständig nur dein Lieblingstrikot anziehst und die anderen liegen so im Schrank rum. Kennst du das Gefühl?
Nee, bei mir ist eher so, ich gucke einfach die Scheißtrikots an und denke, warum seid ihr eigentlich so scheiße? Könnt ihr nicht mal ein bisschen besser sein?
Ich habe das mega, dass ich auch irgendwie bei Schuhen oder Laufschuhen, dass ich mir dann denke, so, oh fuck, ich habe diesen einen Schuh jetzt schon so lange nicht mehr angezogen. Ich muss den jetzt endlich mal wieder anziehen, sonst ist der so mega traurig im Schrank.
Ja.
Sonst bedient von mir. Naja.
Nee, es ist interessant. Also ich freue mich, da freue ich mich mega krass drauf und finde es auch noch geiler, dass es nur um Business geht, weil über Frodo kannst du, glaube ich, schon das eine oder andere anhören, durchlesen. Der hat jetzt ein Buch raus. Du hast mit Tino Pohlmann einen Podcast aufgenommen, der ja wie so ein Lebenswerk ja fast da, ne, mit fotografiert hat von ihm und so.
Der Podcast mit Tino kommt die Woche danach und ist also jetzt auf die letzten 2 Jahre gesprochen mein absoluter Lieblingspodcast geworden.
Krass,
geil. Richtig geil, ja, richtig.
Wir haben ja auch wirklich jetzt ein paar Leute angeschrieben. Also ich muss das einfach sagen, weil ich das super spannend finde. Hast du von Luisa Lippmann jetzt schon Zusage? Die wollte ja den Podcast hören, hatte sich nochmal gemeldet.
Du hattest ja mit ihr bei Instagram geschrieben, persönlich, und dann hat die ja eine E-Mail von ihrer Agentur geschickt.
Ach so.
Und die Agentur hat dann nicht geantwortet.
Ich glaube, die ist gerade im Urlaub, habe ich gesehen, weil sie hat auch irgendwie so einen Post gemacht auf Malle, wo sie, also das ist eine, würde ich sagen, die beste Hallen-Beachvolleyballerin, die es gab der letzten Jahre, die sich dann vor 1, 2, 3 Jahren entschieden hat, sie ändert quasi die Sportart und macht Beachvolleyball. Das wäre so, wie wenn du Straßenradsport machst und auf einmal auf die Bahn gehst, oder Straßenradsport machst und auf einmal sagst, ich fahre Mountainbike. Und das, die Story finde ich eigentlich einfach mega geil, und habe auch diese ganze Doku auf dem ZDF geguckt, will die so sie und Laura Ludwig begleiten, die, nach Olympia. Dann sind die ja in Olympia krachend gescheitert, ist jetzt auch kein Riesenspoiler, haben alle Games geloost, und jetzt fängt die auf einmal mit Laufen an. Da habe ich ihr nur drunter gepostet, du brauchst ein Fahrrad, hat sie nur so geschrieben, ja, ich glaube auch. Wir versuchen halt gerade fürs Studio wirklich Gäste zu kriegen, die jetzt nicht aus dem Cycling, jetzt immer nur aus dem Fußball, nur weil wir jetzt Schürrle hatten oder so. Also verschiedenste Leute vors Mikro zu holen. Wir hoffen einfach, dass ihr da auch Bock drauf habt, und könnt ihr uns auch immer gerne Gästevorschläge schicken oder so.
wenn mir da so in der gleichen Riege einfällt, wäre jetzt noch Christina Honsel, die noch zugesagt hat, beste deutsche Hochspringerin, also die auch bei Olympia war und so weiter. Mhm. Hat auch mega viel zu erzählen über so Mindset und Konzentration auf diesen einen Moment, also wo du, weiß nicht, 20 Meter Anlauf hast und in so einem Wettkampf, der von Anlauf bis du dann ist auf der Matte, vielleicht 3 Sekunden dauert, wo du das ganze Jahr dafür trainierst und dann auf den Punkt liefern musst, finde ich auch, interessiert mich auch, wie man das irgendwie hinbekommt. Und es ist wirklich so die ganze Bandbreite, was Sport angeht, und das macht schon Bock. Ich habe noch eine Frage an dich.
Die Schätzfrage der Woche.
Mich würde interessieren, die Leute, die unseren Podcast hören, aus was für Sportarten die kommen.
Oh jo.
Deswegen, was schätzt du, wie viele Leute kommen aus dem Radsport, aus dem Laufen, aus dem Triathlon oder aus so, sagen von sich, sie machen einfach gerne Sport, so ganz allgemein. Also die haben sich gar nicht so festgelegt auf eine Sportart. Ich sag's vorweg, ich kann dir die Antwort jetzt auch nicht geben, aber das ist eine Frage, die stellen wir mit Veröffentlichung von diesem Podcast an unsere Community, lassen die abstimmen und haben das Ergebnis dann nächste Woche parat. Aber wir schätzen jetzt mal. Also was würdest du sagen? Wie setzt sich so unsere Hörerschaft zusammen?
70% Fahrradfahren, 20% Triathlon, 10% Rest.
Ich sag 50% Radfahren, 40% Triathlon und auch 10% der Rest.
We will see.
Also die Frage findet man auf Instagram unterm Post oder in irgendeiner Story, wo man abstimmen kann. Ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Habe ich mich nämlich gefragt, woher die Leute so kommen.
Es wäre auf jeden Fall geil, wenn es einfach auch andere Leute hören und dann mal wieder zum Radfahren begeistert werden. Hier waren so viele Leute dabei, die einfach zum Beispiel, das ist jetzt kein Witz, wir hatten eine Teilnehmerin, die hat für Kolumbien mit dem Radfahren angefangen. Also die hat sich quasi angemeldet und ist vor 6 Wochen angefangen, ein Rad zu kaufen und ist dann hier mitgefahren. Mega crazy. Und ist halt auch gut durchgekommen. Ja. Und konnte nicht mehr laufen wegen Verletzungen und hat jetzt einfach gesagt, okay, alles klar, die hast so ein Event in Kolumbien, mich dabei.
Ja, sag mal ganz kurz, das Leistungsniveau, also wenn du jetzt irgendwie mal so ein Level da durchziehen müsstest von den 200 Leuten, die jetzt mitgefahren sind, was für Leute kommen zu so einer Tour de France von Red Race?
Kommt alles. Also bei Red Race generell startet alles. Also beim 120 ja genauso. Das ist bei allen unseren Veranstaltern so. Hier ist
120 ist wirklich krass.
Ja, das ist komplett die ganze Bandbreite. Es fragen ja auch immer Leute, wie kann ich mich für ein Red Race qualifizieren? Wann startet die Verlosung? Leute, am 10.12. startet die Anmeldung. Auf redrace.com könnt ihr euch einfach für alle Events nächstes Jahr anmelden. Das wird jetzt so peu à peu bekannt. Kann jeder mitmachen. Nur für die Tour de France nächstes Jahr in Italien, weil es nur 400 Spots gibt und der Druck da so hoch ist, werden wir so einen Raffle machen, dass du ein bisschen anzahlen musst. Und dann werden wir uns nochmal ein bisschen die Leute anschauen, dass das Profil passt. Also zum Beispiel, dass wir mehr Frauen reinbringen, dass die Frauen auch Startplätze genug kriegen, die dann vielleicht nicht ganz so hardcore sich direkt anmelden. Also wir lassen das Anmeldefenster dann 4 Wochen auf. Und haben dann, was ich hoffentlich, 600-700 Anmeldungen und können dann ein schönes Profil der Gruppe bauen, weil das war hier schon jetzt in Kolumbien sehr, sehr male-dominated. Und wir versuchen das wirklich so ein bisschen inklusiver zu machen. Das Niveau ist von komplett, würde ich sagen, fast Profisport bis über Komplettanfänger. Also der Daniel, der immer hier letzter war, kann man, glaube ich, auch sagen, weil der fast bei jeder Tour de France mit dabei ist. Den freut das mittlerweile auch, wenn wir dann immer so an der Ziellinie stehen und alle auf ihn warten. Muss aber auch sagen, manchmal macht er ein Foto zu viel und noch hier ein Foto und da ein Foto und hier ein Kaffee und da eine Pizza. aber das Niveau ist halt ganz immer so mittendrin. Und ganz viele Leute sind das wirklich cool. Durch Red Race auch zum Fahrradsport gekommen, was ich auch mega, mega nice finde.
Ja, voll gut.
Lass uns noch ganz kurz wir haben jetzt seit einer Woche nicht gesprochen. Wie läuft dein S-Grade-Training? Was hast du gemacht letzte Woche?
Also ich habe, als wir letzte Woche aufgenommen haben, hatte ich mich ja gerade angemeldet, war dann 2x laufen und an dem Tag, an dem wir mit Stefan aufgenommen haben, war ich graveln 40 Kilometer und dann war ich krank. Man hört das noch so ein bisschen, ich habe nur so ein bisschen zu in der Nase. Bin aber gestern auch nochmal eine Stunde 30 gefahren. Und das war es eigentlich. Also ich bin jetzt nicht top vorbereitet, aber es wird schon reichen. Auch da fällt mir gerade wieder was ein. Kennst du das, wenn man verschnupft war und die Nasennebenhöhlen so richtig zu war und dann kommt irgendwann dieser Tag und der Moment, wo man das mit Naseputzen alles rausbekommt? Eines der allerbesten Gefühle, die es gibt.
Ich bin der größte Nasenspray-Fan der Welt. Ich finde, das kann man durch Nasenspray schon... das ist herrlich, ich liebe das.
Ich liebe das, wenn das einfach so rauskommt, du wirst wieder frei. Nee, aber... ich will auf jeden Fall nochmal schwimmen gehen vorher und das Ding ist, ich leihe mir ein Canyon Gravel vor Ort und Ich habe schon gesehen, man kann sich auch entscheiden, ob man eine On-Variante möchte, also ein E-Gravel-Bike, kannst du dir leihen, um teilzunehmen.
Wenn du das machst, rede ich nicht mehr mit dir.
Ich traue mich nicht, das zu machen. Auch wenn's, aber ich habe gesehen, Lasse von den Plattfüßen startet auch, der hat sich auch angemeldet und der ist ja richtig im Training, der ist ja mit Fritz im Moment auf Mallorca, Fritz bereitet sich ja gerade auf Hawaii vor und der ist, glaube ich, richtig im Saft und meine Strategie ist, mich einfach von Start weg an Lasse ranzuhängen und dann so lange ranzubleiben, wie es irgendwie geht.
Also Lasse, falls du das hörst, ich muss dir ganz ehrlich sagen, muss man denn schon wieder solche Ziele rausposaunen? Hawaii unter hier, nee, wo will er starten? Nochmal rot. Er will ja unter 10 Stunden. Ich hab gestern mit einem Typen, bin ich hier den Berg hochgefahren, der ist jedes Mal in den Top 5 Teilnehmern. Jede Etappe. Der hat den, der kann gar nicht schwimmen, okay, hat er auch selber gesagt. Der ist in 10:30 in Rot und Frankfurt ins Ziel gekommen. Lasse, unter 10 Stunden. Ich hoffe, du schaffst es, das schaffst du nie im Leben. Du siehst ihn doch auch, wir sehen uns doch in Hamburg, ne?
Wir sehen uns bei der Tour in Hamburg.
Bei der Trivue, ja. Ne? Gibt's da noch Tickets? Kann doch irgendeiner für irgendwo Tickets kaufen für deine Tour?
Hamburg ist völlig ausverkauft, Nürnberg ist ausverkauft, Berlin ist ausverkauft, Köln im Gloria mit 400 Leuten ist auch fast ausverkauft und es gibt jetzt noch einen zusätzlichen Abend in Heidelberg, also da gibt es noch Tickets, ja.
Du nimmst mich in Hamburg dran, wenn du das möchtest, ich werde natürlich meine Schnauze halten und nichts sagen, ist ja auch übrigens 2 Tage nach meinem Geburtstag, am 29.12., ne?
Ja, richtig.
Ah, oh, freue ich mich schon so krass drauf. Und dann kannst du mich gerne dran nehmen und dann werde ich ihm die Frage stellen, ob das denn wirklich sein muss, so ein Ziel unter 10 Stunden rauszuposaunen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als er dieses Abenteuer da in Marokko gemacht hat, habe ich dir gesagt, lass es einfach sein. Das muss wirklich nicht sein. Und wo wir die Tour de France letztes Jahr gemacht haben und er mit Hannes dabei war und einmal einen steilen Berg hochfahren musste, da hat er uns fast umgebracht, weil es so anstrengend war. Die nehmen sich immer ein bisschen zu viel vor. Die sollen einfach mal chillen, einfach ein bisschen Sport machen. Ich sehe ihn da jetzt auch schon wieder die ganze Zeit trainieren. Junge, Junge. Gut, ich hoffe, du schaffst es unter 10 Stunden.
Ich lieb's. Red weiter. Red dich noch ein bisschen in Rage. Ich hab nur darauf gewartet, wann wir so den ersten Eklat zwischen den unterschiedlichen Podcasts haben. So, vor allem vom Plattfuß-Podcast, die Arschlöcher vom Plattfuß-Podcast. Und die sagen dann irgendwann, die Arschlöcher von Red Race.
Ja, klar, das muss. Oh, Trainingsbereitschaft mäßig sehe ich gerade. Wirklich, ich bin topfit. Könnte jetzt noch irgendwas mit der Form machen. Asgrail wäre optimal jetzt. Ist das nicht in 2 Wochen?
Nächste Woche, in einer Woche, ja. Du kannst jetzt von Kolumbien direkt dahin fliegen.
Boah, ich wäre so on fire, Alter. Das wäre so geil.
Ja, mal gucken. Ich bin mega gespannt auf Girona. Ich war auch noch nie da. Also ich kenne es halt auch nur von Instagram und Co. Ich habe Girona noch gar nicht erlebt bis jetzt.
Yo, wir können es ja jetzt raushauen. Bockys Breakouts heißen jetzt Red Race Breakouts und die sind jetzt auf der Red Race Seite live. Alle Members vom Studio haben es ja jetzt vorab bekommen. Ich habe es gestern hier bei der Aftershow-Party rausposaunt und wir machen den Post ja erst, wenn der Podcast raus ist, würde ich sagen. Dann habt ihr auch nochmal eine Chance, weil es gibt wirklich nur sehr exklusive Plätze für die Breakouts in Girona, Mallorca und Fuschel. Bocky leitet das mit Kai und Mate als Guides und da könnt ihr euch jetzt ab sofort anmelden. Richtig geil. Deswegen gibt es übrigens, haben wir auch noch nicht gesagt, es wird ja irgendwann auch, fangen wir mit der Werbung auch an hier im Podcast. Wir haben jetzt so ein paar Leute. Auch nächste Woche haben wir gesagt, wir geben uns erstmal so ein bisschen Eingroove-Zeit und dann müssen wir leider hier auch ein bisschen Geld verdienen und hoffen, da habt ihr Bock drauf und wir haben coole Partner rausgesucht. Ich habe auch schon geile Insights hier zu den Produkten nochmal gewonnen. Die werde ich dann mit einfließen lassen. Das geht dann auf jeden Fall auch los, die nervige Werbung.
Scheiß Reklame ist zu Ende, oder wie hieß das?
Ja, genau.
Ja, das ist doch ganz gut gestartet. Also es groovt sich doch irgendwie so ein. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Podcast, in dem wir uns wirklich in echt gegenüber sitzen. Aber ich meine, am Ende, guck mal, nächste Woche alleine. Du bist in Hamburg, ich bin in Girona und wir nehmen mal mit Fritz zusammen auf, der dann gerade schon auf Hawaii ist. Also dieses Format, und das ist ja auch gut, das ist ja ein Radio. Ne? Das kann ja auch so ein bisschen so sein. Und,
ah geil, nächste Woche ist Fritz.
Nächste Woche ist schon mit Fritz, genau. Also ich kann ein bisschen vom Scrad erzählen, wie das jetzt dann wirklich war und auch gerne, wie das Interview mit Jan gelaufen ist und mit Felix. Aber hauptsächlich dreht sich nächste Woche um Fritz, weil das ist auch krass, habe ich mir jetzt auch gedacht. In 2 Wochen ist Ironman Hawaii. Das ist auch bisher noch so gar nicht präsent.
Ja, Leute, ich liebe einfach dieses Format, weil wir euch einfach jetzt endlich mal so richtig ausführlich dran teilhaben können. Also, bist du noch da?
Ich bin noch da, ich muss nur ganz kurz meine Notizen
gucken. Okay. Dann, wenn wir das Interview mit Fritz machen, reden wir mit Kai, der ist dann in Los Angeles. Kai Luge, auch einer von uns vom Redpack, der fährt ein super, super krasses Rennen von Los Angeles nach Las Vegas. Der ist quasi jetzt 5 Tage in Hamburg.
Dürfen wir das schon sagen?
Das dürfen wir sagen. Alles Weitere kommt dann ja. wir sagen jetzt ja auch nicht mehr, der fährt ein Rennen von Los Angeles nach Las Vegas. Den haben wir dann auch zu Gast. Also bis wir uns alleine wieder sind, ist schon wieder 3 Wochen. Ist geil, ja, ey.
Auf jeden Fall.
Und dann haben wir ganz viel zu erzählen, da können wir auch langsam anfangen. Was sind alle Red Race Events, was steckt dahinter? Wie gesagt, merkt euch den 28.10., da ist dann die 120-Anmeldung fürs Allgäu. Da seid ihr alle schon heiß drauf. Haben wir heute Morgen, habe ich mit Marlon über den Preis philosophiert. Wir gibt weiter diesen Sub-27-Rabatt. Unter 27 könnt ihr euch vergünstigt anmelden. Aber auch da müssen wir natürlich jetzt irgendwann in Jahr 3 langsam mal ein bisschen die Zügel anziehen, weil alles ist teuer. Wir hoffen, das geht ihr soweit mit. Wenn ich mir manchmal angucke, ich glaube, die Cyclassics haben auch, kosten mittlerweile auch 150 Euro oder so. Beim S-Grail, wie teuer wäre das gewesen? Bocky, du bist ja ein Privilegierter und musst nicht zahlen, schätze ich jetzt mal.
Nein. Ich habe ganz normal mich angemeldet. Ich habe die 260 Euro bezahlt. Also es kostet 250 Euro. Und normalerweise plus 10 Euro, wenn du noch so eine spezielle Versicherung irgendwie hast. Und das ist mir auch mega wichtig. Ich möchte mich bei sowas immer selber anmelden und selber die Gebühr bezahlen, weil gerade in so einem Interview hätte ich dann immer so ein bisschen das Ding, okay, die haben mich jetzt hier eingeladen und das ist ja hier alles bezahlt, aber ich habe, also Flug ist bezahlt, selber bezahlt, Unterkunft bin ich mit Simon Gehr, ist selbst bezahlt, Startplatz ist selber bezahlt. Es ist jetzt nicht so, man ist jetzt Gast und muss dann speziell nett und höflich und vorsichtig in einem Interview sein und irgendwie Fragen stellen, die dann gut sind oder so. Weißt du, da ist so ein persönliches Ding. Felix hatte gesagt, hier, ich schicke dir einen Anmeldecode, aber habe ich nicht benutzt. Also so, aber 260 Euro zahlt man fürs Grail.
Ja, voll krass. Und dann frage ich dich noch, wie waren bisher die ersten 2 Wochen als Red Race Angestellter, als nicht mehr Selbstständiger? Oder ist es noch nicht so richtig angekommen?
Doch, es war jetzt das 2. Wochenende. Und Wochenende ist wirklich Wochenende. Also mit Ausnahme jetzt, dass wir jetzt heute Sonntag den Podcast aufnehmen, weil Zeitumstellung und Tour de France und so, hätte ich heute, also Samstag und Sonntag, wirklich nichts anderes gemacht, außer Wochenende und Zeit mit der Family zu verbringen. Und das ist so ein geiler Unterschied. Und vorher war man da doch immer noch so, ja, an das noch denken und an das noch denken. Und den Schalter habe ich zum Glück echt schnell umgelegt. Das ist jetzt
geil.
Echt
richtig nice.
Echt geil.
Richtig, das wird sich auch noch weiter angerufen. Ja. Dazu zeige ich dir folgendes Zeichen.
Das ist die Pommesgabel.
Nee, normalerweise, wenn man das bei FaceTime macht, kommen so Symbole. Aber okay, kommt nicht. Ich habe ihm so ein Metal-Zeichen gezeigt. Nee, der Daumen kommt irgendwie nicht.
Hier funktioniert gar nichts mehr.
Hier funktioniert nichts mehr, die Zeitumstellung.
Dann machen wir doch Schluss für heute, oder? Ich meine, das ist alles gesagt. Und du hast von der Tour de France berichtet. Ich habe ein bisschen Scrail und Podcast-Update gemacht. Und nächste Woche freue ich mich mega, wenn wir mit Fritz über den Ironman Hawaii sprechen. Und
jo,
was er sich so vorgenommen hat und wie das so ist. Und bin sehr gespannt, was bei unserer Schätzfrage der Woche rauskommt, wie sich die Sportarten hier bei unseren Hörern verteilen.
Ja, das ist krass, auf jeden Fall. Das müssen wir auch immer mal wieder dann machen, glaube ich, monatlich. Weil vielleicht ergibt sich da ja auch was im Profil. Ist ja auch, weil wenn wir bei Red Race fragen, kann ich dir sagen, da kommt 90% raus. Deswegen müssen wir mal im Auge behalten.
Schauen wir mal. Wie sagt man auf Kolumbianisch Tschüss?
Hasta luego.
Das war das Red Race Radio für diese Woche. Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.